go back to the roots. Ja, geh nochmal 2 Schritte zurück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hufschlagfrei, eurem Podcast für die faire und reelle Ausbildung von Dressurpferden. Ich bin Selena und neben mir sitzt, wie immer, Robinson Bodeweg.
Hallo Selena, hallo ihr Lieben da draußen.
Und für heute habe ich mir was gewünscht.
Okay.
Und zwar, wir haben in der letzten Folge über das Kurzkehrt oder auch Kotzkehrt, ich hoffe, es ist für niemanden danach mehr ein Kotzkehrt, sondern nur noch das Kurzkehrt, gesprochen. Und deswegen habe ich mir heute gewünscht, lasst uns über Galoppioretten sprechen. Habe ich noch nie geritten.
Okay.
So ehrlich kann man ja auch mal sein.
Natürlich.
Und lass uns über Galoppioretten sprechen. Es fehlt bestimmt ein bisschen, also der Sprung ist ein großer von Kurzkehrt zu Galoppioretten. Und wir werden mit Sicherheit irgendwie Sachen anschneiden, zu denen wir auch wieder extra Folgen machen, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Aber trotzdem habe ich mir gewünscht, dass wir heute über Galoppioretten sprechen.
Aber es passt auf jeden Fall. Weil dadurch, dass wir über Kurzkehrt gesprochen haben, die Kurzkehrt findet bei uns dann auch nochmal viel Bedeutung in der auch Galoppirouettenarbeit tatsächlich zum Teil. Und von daher passt das so in dem Fall ganz gut.
Na dann, lass uns da reinstarten.
Welche Fragen hast du denn?
Genau, wie beim letzten Mal, wie sieht denn eine richtige Galoppirouette aus? Was sind die wichtigsten Punkte? Fangen wir mal mit dem richtig an, dann mit dem Weg dahin und dann kümmern wir uns bei unserem Fehler.
Okay, also die richtige Galoppirouette zeichnet sich ja dadurch aus, dass das Pferd im Galopp die Vorhand in einem möglichst kleinen Kreis um die eigene Achse, also um die Hinterbeine dreht. Man unterscheidet da zwischen 3 Formen von Pirouetten, der Viertelpirouette, der halben Pirouette und der ganzen Pirouette. Die Viertel und die halben sind ab Prüfung S, Viertel in Jungpferde-Prüfung, Jungpferde S, meines Wissens nach, und die halben dann in den normalen S-Dressuren.
Mhm.
Genau, und die ganzen kommen dann ab Intermediate 2, also sprich ab 2 Sterne S-Dressur. Die gute Pirouette natürlich, dieser kleine zentrierte Kreis, wir sehen das, ich glaube, die meisten haben die Pirouette bestimmt auch viel schon mal, vielleicht jetzt auch noch so aus Paris von der Olympiade vor Augen, wird es ja im Grand Prix immer auf der Mittellinie geritten. Und da erkennt man dann im Endeffekt, dass es 2 verschiedene Arten gibt, nämlich manche Reiter, das sind dann die es richtig, also die eigentlich die Perfektion der Pirouette haben, die reiten die Pirouette auf der Mittellinie. Mhm. Und viele reiten sie dann, beginnen aber reiten sie daneben. Und wichtig ist, dass das Pferd auch hier in Stellung und Biegung bleibt, sich in der Hanke wirklich beugt. Und im Endeffekt ist es ja mit einer der höchsten Versammlungsgrade auch fürs Pferd, die Pirouette, wo man eigentlich ja wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, es setzt sich etwas hin und wird einfach dabei vorne möglichst leichter und größer, erhabener. Ganz wichtig ist, dass bei der korrekten Pirouette auch, wie bei der Kurzkehrt, die Führigkeit innerer Schenkel, äußerer Zügel gegeben ist, die korrekte Stellung und Biegung und natürlich auch der Takt. Aber man muss dazu sagen, es gibt einige Studien darüber, die auch zeigen, dass wenn man eine ganz, ganz kleine Pirouette dreht, dann ist man nicht immer komplett im Dreitakt.
Das habe ich auch schon mal gehört auf einem Lehrgang oder Seminar oder so. Ich meine, das wäre auch eine Richterin bis Grand Prix gewesen. Die hat gesagt, es geht so ein bisschen Richtung Viertakt manchmal. Man kann nicht 100% in kleinen Galoppioretten den Dreitakt erhalten.
Nee, richtig. Und das ist trotzdem brauchen wir natürlich diesen Durchsprung. Und also da gibt es dann schon nochmal einen Unterschied, ob das Pferd einfach nur den Takt verliert, aber da irgendwie rumgeht oder ob es nicht im glasklaren Reiter quasi ist, aber es fußt halt weiter, und es springt auch weiter. Mhm. Ne? Ich persönlich habe immer, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, auch wenn das Pferd viel in Verruf geraten ist, aber werde ich vergessen, Edward Rahl 2010 mit Totilas unter dem Glockenspiel in seiner Kür. Ich habe noch nie danach wieder so solche Pirouetten gesehen. Also das war winzig klein, wirklich, ich glaube, das war wirklich wie auf einem Teller hätte der das machen können.
Ja, ja.
Und fußte dabei noch weiter durch und kam hinten wirklich so weit runter und wurde vorne groß. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und es ist auch ich reite die Lektion unheimlich gern. Ich finde sie auch nicht so leicht, aber ich reize sehr, sehr gern, weil dieses Gefühl wirklich, wenn das Pferd sich dann hinsetzt und man auch dann so leicht bleiben kann, das finde ich schon irgendwie, das bewegt sich dann so da weiter. Ich finde es schon, das hat was sehr, sehr Ehrfürchtiges auch und gibt einem manchmal auch ein bisschen Demut.
Ja, Gut. Dann noch eine Frage zur Ausführung, bevor wir auf den Weg dahin kommen. Wenn man so eine ganze Piorette reitet, ich habe im Kopf, es gibt Pferde, die machen irgendwie gefühlt, ich übertreibe ein bisschen, 3 Sprünge und dann sind die rum. Also das geht sehr schnell und einen sehr großen Sprung. Und es gibt welche, die wirklich so einen Sprung nach dem anderen, die brauchen dann deutlich mehr. Ist das das Ziel oder ist eigentlich die Anzahl der Sprünge, die das Pferd braucht, vernachlässigbar und eher von, weiß ich nicht, vielleicht der Art des Galopps abhängig? Aber weißt du, was ich meine?
Also ja, wir haben dann es ist im Grand Prix, es ist schon so, dass da eine bestimmte Galopp-Sprungzahl vorgegeben ist, in der das Pferd die Pirouette absolvieren muss. Dabei unterscheidet man natürlich einmal in der halben, da sind es 3 bis 4 Sprünge, oder in der ganzen Pirouette, da sollen es 6 bis 8 Sprünge sein. Ich habe übrigens eben vergessen, es gibt eigentlich noch die vierte Art, nämlich die doppelte Pirouette. Doppelte Ganze.
Die man dann oft in der Kühe sieht.
Die gibt es nur in der Kühe auch, ne? Ah, okay. Genau. Aber das noch der Vollständigkeit halber. Ja, genau. Also man muss, wie gesagt, schon da auch die exakte Sprungfolge etwas im Auge behalten. Und das ist auch ein Punkt, den man ja viel sieht. Schon mal bei Pirouetten, dass die Pferde im Grunde, Reiter leitet das ein und dann ist das innerhalb gefühlt einem Galoppsprungs durch, weil das Pferd sich einmal so rumwirft in einer halben Pirouette. Und das ist am Ende ähnlich wie bei dieser Kurzkehrtgeschichte, ne? Dass man wirklich sieht, okay, da habe ich ein Problem. Mein Pferd weicht zwar aus, ich kann zwar die Seite wenden, aber irgendwie habe ich ja dann keine Stellung und Biegung mehr, geschweige denn die nötige Sprungfolge, die korrekte Verbindung von hinten nach vorne. Ich habe den Rücken dann nicht mehr. Also da geht eigentlich alles ja kaputt und flöten in dem Moment. Und deshalb auch da, wenn man merkt, okay, ich versuche die Pirouette zu reiten und mein Pferd wirft sich rum, dann größer reiten, innerer Schenkel sehen, dass man da wieder korrekt zum äußeren Zügel auch durchkommt, man die Biegung und Stellung dort reiten kann und wenn das nicht klappt, dann sich erst nochmal an diese Punkte ransetzen.
Wir sind jetzt beim Kurzkehrt gar nicht so sehr drauf eingegangen, aber bei einer Galoppiorette stelle ich mir vor, dass es auch ein Kraftthema sein kann. Also vielleicht habe ich gut vorbereitet, aber vielleicht ist mein Pferd noch gar nicht, ich meine, es braucht ja auch Kraft, um das halten zu können. Absolut. Oder würdest du sagen, nee, ich muss es schon so vorbereitet haben, dass es über die vorbereitende Arbeit, über die Zeit, die ich da reingesteckt habe, genügend Kraft hat, damit ist es dann auch korrekt. Nee, man wird wahrscheinlich schon an so einem Punkt sein, wo man sagt, ja, ich fange jetzt mal damit an, aber ich muss mir auch die notwendige Kraft noch über das Training dort hinein erarbeiten.
Exakt. Also ich würde eher sagen, dass man schon eine gewisse Grundausdauer im Pferd haben muss und dann auch speziell Ausdauer dann im Punkt Kraft. Also eine bestimmte Kraft muss schon da sein. Aber die habe ich mir in der Regel immer vorher durch meine vorbereitenden Übungen ja erarbeitet. Weil um eine Pirouette vernünftig reiten zu können, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man vernünftig vorher in der Lage ist, gute Galopp-Schrittübergänge auch zu reiten. Die sind da, glaube ich, sehr, sehr elementar. Oder auch mal Übergänge innerhalb der Gangart, also im Galopp dann. Das sind schon Punkte, die müssen schon ganz gut funktionieren. Und darüber kriegt das Pferd natürlich auch viel mehr Kraft.
Ja.
Und dann fange ich aber auch da wieder vom Leichten zum Schweren an. Also ich denke nie am Anfang an eine Pirouette, also an eine kleine Pirouette irgendwo, sondern in der Regel versuchen wir uns das erstmal, wie gesagt, über dieses Galopp-Schritt gut zu erarbeiten und dann auch, dass das Pferd nicht ja abrupt einfach abbremst und auf dem Vorderbein landet, sondern wie wir das in den Folgen zuvor, hört da gerne mal rein, für die es vielleicht noch Neues erwähnt haben, eben, dass das Pferd sich von hinten aufnimmt und man auch leichter werden kann. Das ist so wichtig.
Wir haben in der Folge über Übergänge schon drüber gesprochen, wie der richtige Galopp-Schritt-Übergänge, da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten.
Exakt. Und das ist so, so wichtig, ja, wenn man eine gute Pirouette reiten will. Wenn das nicht wirklich sicher funktioniert und man muss bei diesen Übergängen noch super viel mit der Hand einwirken, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Pirouette irgendwann auch mit viel Unterstützung und kann natürlich beim jüngeren Pferd am Anfang sowieso, aber grundsätzlich meine ich das, ja, dass man sich da selber die Zeit für nimmt und auch ehrlich zu sich selber ist, da reflektiert, okay, geht das gut genug oder noch nicht? Und was für mich ausschlaggebend ist, wenn ich gut Galopp Schritt reiten kann, dann gehe ich eigentlich, bevor ich Pirouetten reite, an den Punkt, dass ich sage, wir galoppieren jetzt mal rechte Hand, ganze Bahn, ich bin im Schulter vor, ich bin im versammelten Galopp. Und jetzt gehe ich aber mal, für mich gibt es dann nochmal so eine Stufe über diesem versammelten Galopp, da gibt es nochmal den Pirouettengalopp, sage ich dazu. Ja, das heißt, ich versuche dann das Pferd in diesem Schulter vor, dritter Hufschlag, den wir so gerne reiten, im Schulter vor, dann mal weiter aufzunehmen, fast bis in den Schritt, aber dann löse ich keinen Übergang in den Schritt aus, sondern ich versuche mal ein paar Sprünge etwas, ich sag mal salopp gesagt, auf der Stelle zu bleiben.
Diesen letzten Galoppsprung, nachdem der Schritt kommen würde, den zu halten und zu
wiederholen. Noch weiter zu reiten, genau. Das, was ganz entscheidend ist dabei, weiter diese Verbindung erhalten. Das Pferd muss dabei, es darf nicht hinter den Schenkel geraten. Mhm. Wenn ich anfange, da mal ein bisschen zurück, also mehr aufs Hinterbein, mehr auf die Stelle in Anführungszeichen zu kommen. Das Pferd darf nicht hinter mich geraten, es darf nicht schief werden, es soll auf der Linie bleiben, weil wenn es schief wird, kann es nicht mehr zurückkommen, das Becken abkippen. Deswegen ist diese Linie auch so wichtig, weil wenn ich da drauf bleibe und im Schulter vor bin, habe ich ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass mein Pferd lernt, das Becken abzukippen. Und dann hole ich mir diesen Moment eigentlich eher mal, dass ich sage, den halte ich mir jetzt mal 2-3 Sprünge in diesem sogenannten Pirouettengalopp, dass ich etwas mehr auf dem Spot bin. Und dann reite ich wieder raus. Mhm. Und wenn ich das einfach machen kann, also ein bisschen hin und her schalten, und ich traversieren kann, also sprich Schenkelführigkeit, also auch Schenkelweichen, es sollte beides gehen, auch im Galopp, dann fange ich an auf dem Zirkel, dritter, vierter Hufschlag, genauso wie ich das bei der Kurzkette erklärt habe mit der Volte, dass ich dann aber auf dem Zirkel, auf dem dritten Hufschlag, dann mal versuche, diese äußere Seite nach innen abwenden zu können, in Stellung und Biegung. Und dann muss man sehr schnell auch im Prinzip auch da wieder auf seinen Sitz achten und reinfühlen, was macht mein Pferd jetzt? Also wende ich da schon ein bisschen, wo geht mein Hinterbein hin? Mhm. Ne, brauche ich einen Tick mehr inneres Bein? Meine Frau spricht da schon mal ganz gerne auch davon, den richtigen Winkel zu treffen. Und das bildlich zu erklären, kann ich leider nicht, muss ich sagen. Aber ich weiß genau, was sie meint. Und jeder, der Pirouette geritten hat und da auch schon mal ein gutes Gefühl für hatte, der weiß, auch in der Kurzkehrt schon, da ist das Thema genau das gleiche, der weiß, was mit diesem Winkel gemeint ist, nämlich das Verhältnis, wie das innere Hinterbein unter den Schwerpunkt fußt, aber weiter die Schulter im Wendemoment bleibt. Also das heißt, in welchem Winkel wende ich die Vorhand um dieses Hinterbein? Ja. Und diesen Winkel
muss man... Das ist das Verhältnis von vorwärts zu seitwärts?
Exakt.
Ja. Ja. Das ergibt ja dann den Winkel.
Exakt. Ne? Das, genau,
also wie viel geht mein Pferd noch vorwärts, aber wie viel wendet auch schon die Vorhand um die Hinterhand?
Ja. Genau. Und da muss ich ein bisschen, wenn ich das habe, das ist ganz wichtig. Mhm. Weil im Endeffekt, das erarbeiten wir uns auch immer bei diesen, wenn wir anfangen mit diesen Galopp-Pirouetten, das ist das Erste eigentlich, was wir so ein bisschen dann da auch schauen. Ja? Wenn man dann anfängt, so eine Arbeitspirouette einzuleiten, dass das Pferd weiter den Durchsprung hält. Das Pferd muss weiter zur Hand ziehen. Die Stellung und Biegung kommt aus dem inneren Schenkel heraus. Wir können über den äußeren verwahrenden Schenkel, der natürlich auch seitwärts treibend einwirkt, um die Seite auch zu verschieben, können wir einwirken, aber eben in diesem Winkel. Und dann geht es eigentlich darum, dass man darin dann die Kraft aufbaut. Also, wo ich gar kein Freund von bin, ist, aber das bin ich generell nicht, ist von dieser ewigen Zirkelrunde Reiterei. Runde für Runde für Runde für Runde und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann permanent dabei noch, wenn man dann auch anfängt zu versuchen, mal solche Pirouetten zu reiten, den Kopf nach innen, wer weiß wie, abgestellt, weil man ja irgendwie Stellung Biegung reiten will. Und dann kommt man irgendwie außen ins Drücken. Das halte ich für nicht ganz so klug, sondern ich würde es dem Pferd leichter machen, auch damit es überhaupt versteht, was es machen soll, dass ich eben diese Führigkeit, das ist, glaube ich, der Schlüssel überhaupt. Innerer Schenkel, äußerer Zügel. Und aus dieser Führigkeit heraus anfangen, eine Kontrolle, eine Führigkeit zu bekommen über die Schulter.
Dass ich bestimmen kann, genau. Ist die Schulter im Verhältnis zur Hinterhand.
Ja.
Das
ist ja nichts anderes. Das klingt jetzt so einfach, aber im Endeffekt ist es ja das. Und ich glaube auch, also die Zuhörer unter euch, die hier schon fast alle mitgehört haben, fast alle Folgen, die merken, oh, eigentlich geht es sehr, sehr häufig um dieses innerer Schenkel, äußerer Zügel. Es geht sehr häufig um Durchlässigkeit. Ja, weil das aber auch alles zusammenhängt. Mhm. Also wenn ich keine gute Traversale reiten kann, kann ich auch keine gute Pirouette reiten. Das ist ja irgendwo alles mit, ne, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Und deshalb sage ich auch immer wieder, versucht, wenn da Probleme sind, sie zu analysieren und nicht dauerhaft an dieser Übung zu arbeiten, sondern sehen, was ist denn eigentlich verkehrt, was kann ich verbessern. Wenn ihr euch da unschlüssig seid, dürft ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren. Wir kommen ja auch mal raus und geben Lehrgänge oder Unterricht. Dann kann man da auch mal sonst mal, ist immer mal was anderes, wenn man live vor Ort ist. Aber trotzdem da nochmal eher an diese Basispunkte rangehen und nicht nur die Lektionen dann nach und nach reiten.
Aber das ist doch genau der Punkt, wo so viele, zumindest die, oder auch ihr das sagt und die ähnlich arbeiten, wenn man die Basis richtig arbeitet, dann arbeitet man vielleicht lange oder länger an der Basis, aber dann kommen die Lektionen von alleine, ich mache jetzt so Anführungszeichen, in die Luft. Natürlich kommen die nicht von alleine und man muss die auch trainieren, aber man hat so das Gefühl, es geht dann schneller mit den Lektionen plötzlich und das fällt dem Pferd leichter, weil, wie du es eben schon gesagt hast, es ist am Ende immer wieder die Basis und wenn die vorher sehr gut stimmt und sehr gut erarbeitet ist, dann ergibt sich das so daraus.
Exakt, und wir haben das einfach so gelernt. Mhm. Ja, also das ist ja nicht, dass wir das erfunden haben, wir haben das einfach so gelernt, dass das wirklich der einfachste Weg irgendwo fürs Pferd ist oder mit einer der einfachsten, sagen wir mal so. Mhm. Gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, aber das ist schon fürs Pferd so einfach dann auch verständlich und wie du sagst, logisch aufeinander aufbauend. Und dann ist es im Endeffekt dann gar nicht, also es entsteht wenig eigentlich die Sorge bei uns vor einer speziellen Lektion, wenn man die mal reiten will, sondern wir haben dann immer eher das Problem, dass dann 5 Sachen kaputt gehen, weil einer der Durchlässigkeitsprobleme ja noch gar nicht so gut ist. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Also das ist eher so, wo ich glaube, das ist wirklich elementar. Ne? Und was man halt leider immer wieder mal sieht, ist, dass das Reiter aber auch im Unterricht zum Teil dann von ihren Lehrern dann da Runde und nochmal und nochmal und nochmal und dann sind die da irgendwie gefühlt so 5 Minuten oder 6 Minuten am Stück auf dem Zirkel am Rumgaloppieren, es verändert sich gar nichts. Im Gegenteil, es wird ja eigentlich alles nur noch schlechter, weil je mehr ich dann da rumgaloppiere in dieser, häufig dann noch so nach unten innen gestellt, ich verbessere ja weder die Qualität, ich krieg vielleicht ein bisschen Gefühl für den Galoppsprung, weil ich den dann mal lange am Stück habe, aber wichtiger ist wirklich immer wieder das Pferd in Balance zu führen. Und warum? Wir wollen ja die körperlichen Fähigkeiten so machen oder dem Pferd das so ermöglichen, dass es eben leicht geht. Und das ist fürs Pferd natürlich, und das glaube ich ist auch logisch, am einfachsten, wenn es ausbalanciert ist, wenn es gerade gerichtet ist.
Sonst wird immer eine Seite schwieriger als die andere. Weil eben. Das ist es ja, wenn mein Pferd schief ist. Ich werde immer eine Seite haben, da geht's noch, weil das ist die bessere Seite. Aber spätestens dann selbst wenn es auf der Seite noch funktioniert, mit der Schiefe meines Pferdes auf der anderen Seite, wird es halt so richtig schlecht dann.
Ja.
Ja.
Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, schon viele, viele Jahre her, da war ich noch sehr unerfahren und habe dann eine Traversale geritten und ich hatte noch gar kein Verständnis so richtig auch für innerer Schenkel, äußerer Züge. Also ich habe das alles schon gehört, aber
ja. Also
in der Theorie, okay, aber das in der Praxis ja dann, das wissen wir alle irgendwo, ich spreche bestimmt mal für den einen oder anderen da draußen, ist es dann doch immer noch mal ein anderer Punkt, ja, ob ich das jetzt dann auch so, weil ich habe das dann gehört. Genau, ne, aber dass man es dann mal gefühlt hat. Aber ich war dann zum Beispiel, damals auch, da habe ich eine Rechtstraversale geritten und mein Pferd war rechts total hohl und dann war es natürlich total logisch, dass der nach rechts total einfach, ne, dann ging der darüber. Und dann habe ich mich gefreut, hey, cool, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich mal nach links und gar nichts ging, gar nichts. Also das war so und das ist einfach, ich glaube, dass das eben nochmal zurück zu dieser Durchlässigkeit und dann auch zu den Pirouetten, wenn ich diese gerade Richtung, diese Balance, dieses korrekte Erhalten in allem, was ich tue, der Balance und der Verbindung von hinten nach vorne durch den Rücken, wenn ich diese 2 Punkte alleine, wenn ich da schon immer wieder drauf achte, dann ist es fürs Pferd meist links und rechts fast identisch.
Weil du eine Balance hast.
Eben, weil ich eine Balance habe. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der es einfach leichter macht. Ne? Und dann auch in Bezug auf diese Pirouettenarbeit, wenn man da auch noch mal ein bisschen zurückkommt. Es gibt ja auch da Pferde, die dazu neigen, dann in der Pirouette aufzuhören, hinter den Schenkel zu kommen. Auch da, ich empfehle das immer wieder, wirklich viel Großreiten. Also
nicht zu früh zu klein werden, wie beim Kurzkehrt.
Ja, genau. Und das ist auch, wenn ich auch an die Zeit zurückdenke, wo Corinna und ich auch bei Dorothee Schneider waren, also das ist auch nicht, dass die da jeden Tag jetzt, wer weiß, wie kleine Pirouetten übt, sondern auch da eher immer wieder auf dieser korrekten Basisarbeit, diese korrekte Führung, die korrekte Stellung und Biegung, dass sie das alles erhalten kann und dann konnte die auch sofort eine kleine reiten und dann funktioniert das. Ne?
Weil sie es beeinflussen kann. Sie kann entscheiden, will ich eine große oder eine kleine reiten.
Ja, genau. Ne? Und hat dann auch Einfluss auf den Galoppsprung. Mhm. Also war zum Beispiel auch immer schön zu sehen, die war immer in der Lage vorzureiten, die konnte immer rausreiten daraus oder wieder aufnehmen und das ist wirklich diese Durchlässigkeit der Galoppade, die ist für eine gute Pirouette sehr, sehr essentiell, dass ich eben in der Lage bin, meinen Galoppschwung zu verändern, in so einen Pirouettengalopp zu kommen, ich muss zulegen können, einfangen können, je leichter das geht, solche Dinge, desto besser kann man natürlich auch dann Pirouette reiten.
Ja.
Und das Ziel, auch da muss eigentlich sein, dass wenn ich eine Pirouette in der Pirouette bin, sollte man eigentlich mal überstreichen können. Also das ist auch so das, was ich ja schon mal in einer Folge mal erwähnt, das hat Herr Schmidt mal gesagt. Mhm. Hubertus Schmidt.
Ich glaube, das hat mir bei der Anlehnung.
Ich glaube auch, da haben wir da mal drüber gesprochen, dass Herr Schmidt auch immer gesagt hat, ich muss im Prinzip immer in der Lage sein, überzustreichen. Mhm. Ne, das, und auch den Hals zu verändern, wenn ich das will. Und das ist im Endeffekt bei der Pirouette genauso. Auch wenn ich eine Arbeitspirouette reite und ich habe zum Beispiel ein Pferd, was gerne mal dazu neigt, so ein bisschen sich dabei aufzukrüpfen im Hals, dann reite ich die zum Beispiel schon mal eher tendenziell fast in so ein bisschen wie einer Dehnung. Mhm. Also versuche den Hals eigentlich immer wieder über einen äußeren Zügel flacher werden zu lassen, weil natürlich soll das Pferd groß werden. Aber wenn ich natürlich den Punkt habe, dass das Pferd noch nicht so gut tragen kann beispielsweise und sich eher etwas festmacht dann, um dann das zu stützen.
Und genau. Das ist ja keine reelle Aufrichtung, sondern es ist eher so eine absolute, auch wenn man sie nicht bewusst herbeigeführt hat. Ne?
Ja, und sie ist dann auch immer fest einfach. Ja. Und dann versuche ich eher, den Hals eine Etage flacher einzustellen, ohne dass mein Pferd sich dabei jetzt eng macht und wegrollt, weil ich muss die Balance erhalten, gerade für diese höchste Stufe der Versammlung. Aber wenn ich es eben dann schaffe, dass ich den Hals etwas flacher und trotzdem den Hals lang behalte, dann mache ich es meinem Pferd natürlich auch nochmal leichter, dann auch zu erlernen, okay, ich soll also in dieser Bewegung weiter Rücken aufhalten. Also stelle ich mir das immer vor, ob die Pferde das jetzt so denken, wenn ich das da so mit denen reite, weiß ich immer nicht. Aber ich versuche mich halt schon immer auch so ein bisschen in das Pferd hineinzufühlen und zu überlegen, okay, wie... Also es geht ja, die müssen das ja verstehen. Mhm. Ich denke mal, je mehr die verstanden haben, was wir von denen wollen, desto leichter ist das ja auch, das Ganze abzufragen.
Wobei ich da auch schon wieder, ich habe jetzt schon zweimal diesen Gedanken gehabt, ich habe vor schon Ewigkeiten her, vor Jahren, mal einen Lehrgang geritten, da gab es abends einen Vortrag von einem Pferdephysiotherapeuten und der hat damals, ich glaube, es ging um Übergänge gesagt, ist ein bisschen wie, wenn man als Mensch ins Fitnessstudio geht, ich kann Kniebeugen machen, aber wenn ich halt 20 falsche Kniebeugen mache, weil ich die in der Ausführung nicht korrekt mache, dann lerne ich halt auch keine korrekte Kniebeuge. Und beim Pferd ist es so, und das ist ja jetzt egal, ob es der Übergang ist oder die Galopp-Pirouette oder das Kurzkehrt oder was auch immer, ist ja egal. Wenn ich es dem Pferd halt immer wieder falsch abverlange, und ich mache das immer wieder in der Wiederholung, dann lernt das Pferd nicht anders. Das heißt, eigentlich ist es ja, von deinem Gedanken her, ist es ja egal, ob das Pferd das versteht, wie du es gerade im Kopf hast, oder du es ihm einfach nur zeigen kannst und immer wieder sagen kannst, guck mal, das ist die richtige Ausführung. Das. Du trainierst ja dann die richtigen Muskeln und irgendwann wird es das dann gut so ausführen können. Im Gegensatz dazu, wenn ich es immer wieder falsch mache, wenn ich dieses Aufgekröpfte annehme, wo der Rücken fest ist, wie soll es dann besser werden? Exakt. Das hat ja die Reitlehre nicht gelesen, um zu sagen, wir machen heute Galopp-Pirouetten und die müssen so aussehen, dann muss ich das so machen. Also hast du ja gar keine andere Chance, als die Übung so aufzuteilen, so vorzubereiten, in so kleine Scheiben zu schneiden, dass du dem Pferd die Möglichkeit gibst, das so korrekt wie möglich halt auszuführen, dass es dann die richtige Muskulatur bildet dafür.
Das ist richtig, genau.
Das ist so meine Vorstellung. Ja. Ich muss immer wieder daran denken, wie er sagte, war für mich damals auch, jetzt im Nachhinein denke ich, wie blöd, dass ich diesen Aha-Moment gebraucht habe. Aber damals dachte ich, ja, bringt nichts, wenn ich 100 Übergänge reite und 90 davon sind schlecht. Dann habe ich 10 gute geritten und die 90 waren halt umsonst.
Richtig.
Und das habe ich seitdem ganz viel im Kopf. Gar nicht so viel immer weitermachen und immer nochmal und nochmal, sondern überlegen, wie du gesagt hast, warum hat es jetzt gerade nicht funktioniert? Und nochmal anders ansetzen, bevor ich eine Wiederholung immer wieder falsch mache.
Ja, also ich sag mal so, wenn man sich in seiner Hilfe sehr sicher ist und man weiß, dass das richtig ist, was man da macht, aber das Pferd vielleicht gerade noch nicht darauf so direkt angesprungen hat, dann wiederhol das ruhig zweimal, auch in derselben Hilfe, so, oder fast identisch, sag ich mal, ein bisschen was anpassen sollte man natürlich hier und da, aber dann bleibt man ja relativ konstant. Weil man ja auch dem Pferd erstmal eine Chance, kann ja nicht immer erwarten, dass das Pferd, obwohl man eine richtige Hilfe gibt, dass es direkt funktioniert. Aber unterm Strich, glaube ich, ist einfach, dass man, wie du sagtest, A, der Sache etwas Zeit geben und auch über Wiederholungen das hinterlegen, aber indem man es eben korrekt hinterlegt, richtig, und dass man auch da immer wieder mit dem Leichten anfängt. Also das ist, glaube ich...
Mit diesem Entscheidenschneiden, dass du es halt die Aufgabe so stellst, dass es das Pferd auch erfüllen kann. Richtig. Weil du kannst es ihm ja nicht erklären. Du kannst ja nicht mit der Reitlehre hingehen und sagen, so, wir gucken jetzt mal gemeinsam rein, das sollst du machen. Also muss ich doch irgendwie, wie kann ich denn dem Pferd die Chance geben, das zu machen, was ich will? Ich mache es in so eine kleine Scheibe und da hatten wir es jetzt mit dem Kurzkehrt oder auch mit den Pirouetten, dann machst du sie halt größer.
Richtig.
Damit die Bewegung erstmal korrekt wird. Dann machst du sie, weiß ich nicht, nur eine Viertel statt einer ganzen. Und ne, das sind diese Scheiben, die man halt schneidet.
Ja, immer vom Einfachen zum Schweren. Und bevor man mit einer Pirouette anfängt, ehrlich zu sich selber sein und fragen, klappen denn die anderen Punkte? Ja? Kann ich meinen Galopp vernünftig versammeln? Kann ich den verändern? ohne dass dabei die Qualität verloren geht. Gebe ich eine korrekte Hilfengebung oder mache ich vielleicht da auch was falsch? Das ist im Endeffekt ja auch hier sehr wichtig, wie in der Kurzkehrt auch, den inneren Gesäßknochen zu belasten, Schultern und Becken möglichst parallel zu denen des Pferdes zu führen, um die Richtung auch da etwas vorzugeben. Und was ich persönlich total wichtig finde und worauf ich immer Wert lege, wenn ich diese Arbeit mache, ist, dass ich loslassen kann. Mhm. Also ich möchte niemals in der Pirouette, ich will zwar verbinden, aber ich möchte fühlen, ich kann loslassen. Mhm. Weil ich glaube nur, wenn ich wirklich das, oder das war auch eine, das war mir aus der Zeit auch bei Herrn Balkenhol wirklich sehr, sehr prägend, der das immer, immer, immer wieder predigt, wirklich loszulassen und den Pferden diesen Platz zu geben und dass sie die Chance haben, sich selber zu tragen und nicht permanent mit der Hand irgendwo rückwärts zu agieren. Und das waren auch damals sehr viele Aha-Momente wirklich, muss ich sagen. Und dieses Loslassen ist ganz, ganz wichtig bei dieser versammelten Arbeit. Also es ist sehr häufig, dass man schon mal hört, zum Beispiel, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal in einer der anderen Folgen erzählt, dass wenn man so zulegt, dann gibt es manche, die sagen dann Hand vor, noch mehr vor. Natürlich soll ich dem Pferd Rahmen geben. Mhm. Aber eigentlich loslassen muss ich beim Aufnehmen. Mhm. So, und deshalb, weil ich das da auch machen möchte, will ich das auch in der Pirouette. Weil wenn ich mein Pferd aufnehmen kann und ich kann loslassen, ohne dass mein Pferd aber dabei wie in so einem Flascheneffekt einfach dann auseinandergeht wieder. Den Effekt hatten wir ja auch schon mal, genau. Alle Spannung verliert und auseinanderfliegt, sondern dass das Pferd eben sich weiter selber tragen kann, weil man es dorthin geführt hat.
Und zwar mit dem Sitz, dann hast du es am Sitz und nicht am Zügel.
Richtig.
Den brauchst du dann
richtig. Nicht. Und trotzdem, obwohl ich loslasse, verbindet es sich weiter. Mhm. Weil es weiter den Weg, es sucht ja wieder irgendwo auch die Hand und diesen Zug zur Hand hin. Das glaube ich, ist einfach sehr wichtig, damit auch der Rücken einfach da mitmacht. Ne? Mhm. Weil das ist ja eine gute Pirouette oder generell alle Lektionen sind davon geprägt, dass die Rückentätigkeit da ist. Immer, wenn das nicht da ist, dann ist es einfach nicht gut.
Ja, dann ist es nicht real.
Sondern vielleicht teilweise korrekt oder in Anführungszeichen manchmal noch korrekt irgendwo ausgeführt, aber.
Aber es ist nicht nützlich fürs Pferd. Und dann sind wir wieder bei diesem, die Dressur ist für das Pferd da und so. Wenn man halt, also wenn man Dressur reiten möchte, nicht um einfach nur so eine Lektion als Selbstzweck zu reiten, sondern um gut ausgebildetes, auch ja irgendwie leistungsfähiges, belastbares Pferd zu haben, das Pferd zu verbessern.
Das wiederum trifft jetzt aber auch nicht nur auf Dressur zu, das trifft auf alles dazu. Das muss das Ziel, finde ich, eines jeden Reiters sein. Egal, ob der völlig freizeitambitioniert unterwegs ist oder nicht, aber das Ziel...
Verschleißarm zu reiten.
Genau.
Also, wir hatten ja vorher schon uns vor der Folge ein paar Minuten so unterhalten, genau, und da haben wir Verschleißarm, aber dass man nicht das Pferd noch verschleißt durch das eigene Reiten, das sollte natürlich das Ziel allen sein.
Absolut. Also das, finde ich, ist... Wer das nicht als oberstes Ziel hat, der soll bitte aufhören zu reiten.
Ja, das ist man dem Pferd schuldig.
Ja, das finde ich schon.
Wenn man einfach nutzt,
richtig.
Das ist einfach so blöd, wie das Wort nutzen immer klingt. Das klingt so nach Auto nutzen, ne? Aber man nutzt das Pferd zum Reiten.
Ich muss es hier nochmal sagen, Frank Henning, alter Meister, ist leider nicht mehr unter uns. Aber er hat jede Veranstaltung begonnen mit dem Satz, Pferde sind nicht dafür gemacht, geritten zu werden, sie lassen es zu. Genau. Und auch auf die Gefahr hinweg, dass der ein oder andere Zuhörer gerade denkt, oh, jetzt sagt er das schon wieder. Ja, aber es ist mir auch einfach ein Anliegen. Das ist ja auch ein Grund, warum dieser Podcast irgendwo entstanden ist mit, dass es diese, wir haben eine Verpflichtung dem Pferd gegenüber und damit meine ich überhaupt nicht, ich meine, das weißt du ja auch, wir sind ja auch sportlich unterwegs und wir wollen ja auch Sport reiten, aber wir gehören ja nicht zu einer Wendy-Fraktion oder ja, das so, aber trotzdem haben wir doch die Verpflichtungen, finde ich, und jeder in seinem Rahmen. Und das ist egal, ob einer mit einem Halsring durch die Gegend reiten möchte.
Völlig egal.
Oder ob er durchs Gelände
will,
ist völlig
oder
egal.
Ob er nur ins Gelände reiten
das
möchte.
Kann jeder machen, wie er meint. Aber er muss auf jeden Fall das Ziel haben und auch daran arbeiten.
Sein Pferd so verschleißarm
wie möglich. Richtig.
Da würde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen unterscheiden, weil ich finde, verschleißarm ist was anderes, als das Pferd zu verbessern. Das wäre so der nächste Schritt, aber der allererste Schritt. Und da bin ich völlig bei dir. Muss einfach sein. Und wenn man es anders ausdrückt, dann kann ich auch sagen, ich möchte meinem Pferd nicht schaden mit dem, was ich mit ihm tue. Und ich glaube, das will am Ende ja niemand. Aber das muss man halt schon, das ist auch Arbeit. Das ist irgendwie Wissen aneignen, das ist an sich selbst arbeiten.
Ja, und ganz und immer wieder, wenn jemand ein Problem hat, egal mit welcher Lektion, go back to the roots. Mhm. Ja, geh nochmal 2 Schritte zurück. such dir wieder deine Balance. Mhm. Reit viel geradeaus. Mhm. Und also man sieht es ja häufig dann auch auf in Kurven. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, auch in so einer Pirouettenarbeit sieht man das dann gerne. Und kreiseln die Runde für Runde für Runde für Runde für Runde, mhm, für Runde für Runde und hören überhaupt nicht mehr auf. Und das ist halt, das kann nicht gut sein. Mhm. Das kann nicht gesund sein für ein Pferd. Das, also die Pferde, die werden noch irgendwann, kriegen die doch einen Drehwurm da, denke ich.
Ja.
Und auch als Reiter, sondern dann lieber nochmal, okay, ich habe hier ein Problem, dann gehe ich nochmal 2 Schritte zurück, mhm, oder ich, anstatt irgendwie da auf Teufel komm raus, irgendwie was versuchen zu reiten. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen von der Pirouette weggekommen.
Aber ich glaube, da war auch ganz viel Input für die Pirouette und für so ein bisschen was außenrum drin.
Ja, ja, ich glaube einfach, das ist grundsätzlich als Message für alle, das kann ich nur sagen, die Erfahrung habe ich wirklich selber gemacht. Je besser diese Durchlässigkeitsarbeit, diese gymnastizierende Arbeit ist, umso einfacher, umso leichter hat man es dann in der späteren Ausführung der Lektion. Und es ist, wie du auch sagtest, dann alles aufeinander irgendwo schon aufbauend.
Ja.
Und klar, man hat auch mal 1-2 Pferde, wo das nicht genauso ist. Aber ich habe zum Beispiel gerade auch eben gedacht, wir haben heute noch gar nicht jetzt nochmal in Bezug auch auf die Pirouette darüber gesprochen, wenn die einer zu klein macht oder so.
Mhm.
Aber das ist auch, weil das passiert relativ selten,
mhm,
bei uns, wenn wir das reiten, weil wir halt viel auf dieser Arbeitspirouette arbeiten und dann eben immer wieder dieses, dass man, es ist so wichtig, in dieser Vorwärts-Seitwärts-Bewegung weiter mit dem inneren Schenkel zum äußeren Zügel zu arbeiten. Egal ob rechte Hand, linke Hand, ob eine Kurzkehrt man reitet oder egal, Traversale, das muss da bleiben.
Mhm.
Ja, dass
das vorwärts erhalten bleibt.
Genau. Und auch dieses innerer Schenkel, äußerer Zügel. Ja, obwohl man ja nach innen quasi abwendet, muss man trotzdem spüren, dass diese Verbindung da ist. Weil wenn die nicht da ist, kann man auch außen nicht wenden.
Mhm.
Und am Ende wenden wir ja die Vorhand um die Hinterhand. Und auch für diese korrekte Stellung und Biegung. Ja, das Pferd ist nur dann korrekt gestellt und gebogen, wenn ich das wirklich aus dem inneren Schenkel reiten kann.
Nicht
und
aus dem inneren Zügel.
Genau, also natürlich unterstützt er das, mhm, etwas, keine Frage. Und er leitet ja auch mit ein bisschen das Wenden ein, aber er darf oder er sollte eben nicht rückwärts agieren.
Ja, ja, sehr gut. Ich glaube, das ist aber ein ganz guter Moment, um zum Schluss zu kommen. Wir haben damit, glaube ich, auch ganz viele Themen aufgemacht für nächste Folgen. Wir sollten uns ganz dringend nochmal über die korrekte Erarbeitung der Versammlung unterhalten, habe ich gerade gedacht. Dann vielleicht Stellung und Biegung haben wir so auch noch nicht. Wir haben über die Anlehnung gesprochen.
Ja.
Aber Stellung und Biegung hatten wir, glaube ich, wir hatten Seitengänge, da war auch viel Stellung und Biegung dabei.
Vielleicht ja, aber das da auch nochmal eine noch neue mal,
Folge.
Ja. Vielleicht habt auch ihr noch ein paar Ideen.
Ja.
Also wir haben auch noch ein paar Vorschläge von euch und wir werden die auch nach und nach weiter abarbeiten. Aber solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen haben zu den Gebieten, her damit. Wir freuen uns sehr über den Input und dann versuchen wir das natürlich sehr gerne auch nochmal zu besprechen. Ich habe auch so ein bisschen geplant, haben wir beide noch nicht so drüber gesprochen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht nochmal Volume 2 einer Fliegender Wechsel-Folge machen müssen.
Na klar, wieso nicht?
Ja, ja, da kamen auch nochmal so ein paar Fragen, das vielleicht auch nochmal bald. Aber solltet ihr noch was haben, sagt Bescheid und ansonsten weiter fleißig Übergänge reiten. Und loslassen.
Genau, das Loslassen nicht vergessen.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.